Ja, Geschwister, auch einen schönen guten Morgen von mir aus. Schön, dass ich nochmal in Bischofen sein kann nach langer Zeit und auch hier stehen kann. Wenn ich meine Arme abstützen kann, kann ich auch ohne Krücken oder Gehhilfen, wie man heute sagt, stehen. Das ist alles schön, bin ich sehr dankbar für und wenn ich immer wieder mal gefragt werde, wann willst du die Stöcke wegtun, dann sage ich, ich weiß nur eines, im Himmel brauche ich sie nicht mehr. Wahrscheinlich, ich gehe da 100% oder 99% von aus, bekleiden die mich nicht bis in den Himmel, aber bis an die Tore. Ja? Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich kann mich noch bewegen und bin auch selbstständig. Das ist doch Gnade, wenn man denkt, nach 8 Hüftoperationen, dass man da überhaupt noch stehen und sich bewegen kann, das ist etwas Großes für mich und darüber freue ich mich und bin dem Herrn dankbar. Und darf ich auch sagen, dass ich in diesen Zeiten im Krankenhaus sehr viel gelernt habe. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das alles gelernt hätte, wenn ich nicht so oft im Krankenhaus gewesen wäre. Damals 9 Wochen an einem Stück konnte ich das Bett nicht verlassen, hatte 6 Kilo Gewicht am Bein, die hingen dann hinten runter. Aber wenn ich an diese Zeit denke, Geschwister, dann kann ich nur meinen Herrn preisen. Meine Schwiegertochter kam damals mal, der Tag ist doch bestimmt langweilig. Ich weiß, du Kirsten, der Tag ist manchmal zu kurz. Sie konnte natürlich nicht verstehen, aber wenn man den Herrn hat und hat Gottes Wort und kann beten, dann ist immer Erfüllung. Und das ist das, was mich auch fasziniert, Geschwister, dass wir auch bis ins Alter nicht aufs Abstellgleis müssen. Ich sage immer, die Bahn hat nur Abstellgleise und der Herr hat die nicht. Und es ist ein Geschenk von unserem Herrn, dass wir beten können und dass wir, wenn wir noch dazu in der Lage sind, das Wort Gottes hören, lesen können. Und heute durch all die Tonträger und die Technik ist es ja auch möglich, ohne dass man selbst noch lesen kann. Ich wüsste, wir sind wirklich reich beschenkt in unserem Herrn. Also Eberhard vorhin ein Wort genannt hat, nämlich Klimawandel. Hast du gelernt, das Wort, ne? Da dachte ich, wir feiern so gerade den größten Klimawandel, den es gibt in dieser Weltgeschichte. Wir lesen ja auch, oder sagen ja auch bei einer Firma, da ist kein gutes Klima. Da geht es auch nicht um heiß oder kalt. Da geht es einfach um das Miteinander, was da irgendwie gestört ist. Das nennen wir auch Klima. Und ich denke, wie ich darauf komme, dass das Klima zwischen Gott und dem Menschen völlig im Keller war. Und Gott ist ins Mittel getreten und hat selbst diesen Klimawandel durchgeführt, indem er seinen einzig geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat. Und dort auf Golgatha ist das Klima zwischen einer gefallenen, versklavten Welt und Menschheit und einem lebendigen Gott wiederhergestellt. Gott braucht keine Tischkonferenzen, wo, wie wir erneut hören, wieder nichts bei rumkommt, was viel Geld gekostet hat und immer wieder Geld kostet. Aber Gott hat sich etwas, diesen Klimawandel, ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will, wirklich etwas kosten lassen. Es war das Höchste, der höchste Preis, der je gezahlt worden ist, ist dort auf Golgatha bezahlt. Und den hat Gott selbst bezahlt. Denn ohne dieses Handeln Gottes wäre dieser Klimawandel, um bei dem Wort zu bleiben, nie zustande gekommen. Es war der einzige Weg. Und diesen einzigen Weg hatte Gott in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Geschwister, das ist etwas Großes, dass wir wirklich wissen dürfen, zwischen Gott und uns ist ein wunderbares Klima und wir haben das feiern dürfen heute Morgen. Wir wurden daran erinnert, der Höchste hat uns eingeladen, dem alle Majestät zusteht. Wir haben es gerade gesungen, Majestät, göttliche Majestät. Diese Majestät lädt uns ein und hat uns auch am Morgen wieder eingeladen. Und es ist für mich faszinierend, dass der Jesus selbst dafür Sorge getragen hat, indem er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, kommt zusammen, um an mich zu denken, um Festfeier zu halten, diesen Triumph, dass endlich diese schreckliche Trennung zwischen Gott und Menschen in Christus Jesus und das ein für allemal geordnet ist. Auch Satan, der Fürst dieser Welt, kann dieses Klima, ich bleibe wirklich bei dem Wort, nicht mehr verändern. Er kann ohne Filter was nicht alles heizen mit Dieselfahrzeugen und so weiter, wo das Klima oder der scheinbar verändert wird. Ich habe keine Ahnung davon. Aber Satan hat in dem Punkt nicht die geringste Chance, irgendwie aktiv zu werden, weil Jesus Christus, den Sieger von Golgatha, über die Macht der Finsternis einen Triumph gehalten hat. Ein wunderschöner Vers im Kolosserbrief, wo es heißt, dass unser Herr über die Mächte der Finsternis einen Triumph gehalten hat und hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Wisst ihr, diese Aussage oder diese Illustration kommt aus alter Zeit, wo Fürsten gegeneinander kämpften und wenn ein Feldherr besiegt war, dann wurde er gerne gefangen genommen und bei dem Triumphzug, wenn der Feldherr durch die Stadt, durch Land zog, um sich feiern zu lassen, wurde ihm gebührenden Abstand hinterher, saß der besiegte Feldherr und es war für ihn eine Schmach, mitzuerleben, wie der, der ihn besiegt hat, gefeiert wurde, wie ihm zugejubelt wurde. Und das ist das, Geschwister, was geschehen ist auf Golgatha. Und deshalb singt der Liederdichter mit Recht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Ich bin kein Fußballspieler, aber ein Fußballspieler, ein Profi sagte mir einmal, wenn du auf einen Sportplatz gehst, wo du das letzte Mal verloren hast, dann gehst du erst mit einem mulmigen Gefühl dorthin. Diese Niederlage steckt dir irgendwie in den Gliedern. Und Geschwister, so ist das bei Satan. Die Niederlage steckt ihm in die Glieder und darum kann er nicht nach Golgatha schauen. Dort ist seine Verderbtheit und seine Macht absolut besiegt. Und ich sage es noch einmal, nicht für eine bestimmte Zeit, sondern für Zeit und Ewigkeit. Und wir sind eingeschlossen in diesen Sieg, Geschwister. Unfassbar. Und wir wurden daran erinnert, der Höchste lädt uns ein. Wir dürfen Gemeinschaft haben und dürfen diese Gemeinschaft auch feiern. Und vielleicht darf ich, auch daran wurde ich heute Morgen erinnert, wie auf das Mahl, hingewiesen wurde, eine Begebenheit, die mich immer wieder fasziniert. Wir waren in Rumänien, hatten eine Freizeit, Missionsfreizeit mit jungen Geschwistern und gingen nachmittags die Stadt auf dem Marktplatz, um dort Kinder zu sammeln. Und dann war ein Zigeunerjunge, heißt Viktor, ich weiß heute nicht, wo er sich aufhält, der war so begeistert von den Liedern und sagte der Schwester, die mich auch übersetzte, schreib mir doch die Lieder auf. Ich möchte sie auch zu Hause mit meinen Geschwistern singen. Nun, der nächste Tag kam und wir waren gespannt auf den Viktor. Aber er kam nicht. Irgendwie waren wir enttäuscht. Wir fuhren zurück in unser Quartier nach diesem Zusammenkommen. Und da kam ein Mädchen. Ich wohnte in einem Haus mit ein paar Jungs. Im nächsten Haus war eine Verwandte, wohnten die Mädchen. Und da kam ein Mädchen aus diesem Haus, eine Zigeunerin, ein Zigeunermädchen, die hatte gebettelt, hatte eine Tüte und hatte auch ein Stück Brot da drin. Und dann sag ich zu den Schwestern, wir hätten doch Kleidung. Schaut mal, wie sie aussieht. Fragt doch mal, ob ihr sie nicht duschen dürft. Und das Mädchen, die Schwestern waren direkt begeistert. Und das Mädchen ließ sich auch einladen zum Duschen. Und dann wurde sie geduscht. Das Kleid wurde ja ausgezogen. Das war steif wie früher, sagt man so, die Petticoat-Röcke von Trek. Ihre Haare, wunderschöne schwarze Haare, standen steif. Und dann kam sie raus, geduscht mit neuen Kleidern. Die war nicht mehr wieder zu erkennen. Und das Kleid hatten die Geschwister wohlweislich vorne schon auf die Treppe gelegt. Ich sagte zu der Schwester, der Hausherrin, das stecken wir in eine Tüte, das kann ich mitnehmen. Nee, sagt sie, das ist so lebendig, das ist besser, das entsorgen wir. So wurde es auch gemacht, es wurde entsorgt. Dann fragten wir, kennst du den Viktor? Ja, das ist mein Cousin. Kannst du uns zu ihm führen? Jawohl. Das haben wir dann gemacht. Und dann wurde der Junge in dem Haus geduscht, wo ich war mit den Jungs. Und zwei Jungs duschten ihn. Daneben war die Küche. Hat man in Rumänien oft neben dem Bad. Und dann kam eine Schwester auf mich zu und sagt, Lothar, weißt du, was dieser Junge gerade gesagt hat, als er geduscht wurde, die Dusche war, da ist der Abfluss, die war auf der anderen Seite, in der Wanne, schaute auf den Boden, sagt, ist das alles Dreck von mir? Da waren also deutliche Spuren in dieser Wanne von Dreck. Ja, auch dieser Viktor wurde neu eingekleidet, und dann kam der Punkt, der mich bewegt hat. Die Jugend hatte das Essen bereitet, wir wollten nachher zu einer Evangelisation fahren und dann haben wir die beiden eingeladen zum Essen. Ich sehe sie noch vor mir sitzen. Sie wussten überhaupt nichts anzufangen. Sie haben nie an einem solch gedeckten Tisch gesessen. So etwas, und sowas haben sie nie erlebt. Sie waren Zigeuner, ein riesiges Zigeunerviertel dieser Stadt. Und da wurde mir bewusst, wir hätten diese Kinder zum Essen nie eingeladen in ihrem Schmutz und mit ihren schmutzigen Kleidern. Aber nachdem sie geduscht waren, war neu angezogen, haben wir sie eingeladen. Ich wüsste, dass genau das macht bildlich gesprochen unser Herr. Er konnte mit uns, mit dir und mir, keine Gemeinschaft haben. Es sei denn, dass er uns reinwäscht. Es sei denn, dass er uns neu einkleidet mit dem Kleid göttlicher Gerechtigkeit. Und dann lädt er uns ein. Tut dies. Geschwister, die Begebenheiten dieser Welt belehren uns oft wunderbare Dinge, wo wir einfach auf die Größe und Herrlichkeit unseres Herrn hingewiesen werden. Aber Geschwister, was mich bewegt, und das passt eigentlich zu dem, was wir vorhin hörten. Ich habe mir Gedanken gemacht, die mindestens 5 Gegensätze, was die Person des Herrn Jesus, seine Geburt und sein Leben betrifft, finden wir in der Heiligen Schrift. Ich möchte das nur mal so zunächst einmal grob anreißen. als der Jesus, der Sohn Gottes, der ewige Sohn der Liebe Gottes, der Schöpfer Gott, wir haben das vorhin gehört, durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen, sagt der Apostel Paulus im Kolosserbrief. Als er geboren wurde, hatte die Welt nur den niedrigsten Platz für den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Und als er am Kreuz starb, hatte die Welt den schändlichsten Platz, den es gab in dieser Welt. Es gab keinen, ich will das einmal so sagen, keinen schlimmeren, verächtlicheren Platz als Golgatha. Wenn man in der Geschichte liest, dann war das wirklich der schlimmste Tod, den einer erleiden konnte. Und schon die Aussage, und sein Kreuz tragen, ging er hinauf nach Golgatha, wo sie ihn kreuzigten. Hier sehen wir die ganze Verderbtheit der Menschheit. Ich habe oft darüber nachgedacht, wenn wir an die Königshäuser unserer Zeit denken, das populärste ist wahrscheinlich in England. Wenn dort ein jetzt Urenkel geboren werden, dann ist da alles auf den Beinen, da wird etwas bewegt, um diese Geburt anzukündigen. Als unser Herr in diese Welt kommt, finden wir diese Aussage, die mich immer wieder bewegt. Da heißt es, dass Josef mit Maria, seiner Verlobten, sich auch ging, um sich einschreiben zu lassen, denn sie waren von Galiläa. Und dann heißt es in Lukas 2, als die Tage erfüllt war, dass sie gebären sollte, gebar sie ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Warum? Weil sonst kein Raum in der Herberge war. Geschwister, ich habe mir das mal so vorgestellt und auch da weiß ich um eine Begebenheit bei dem Albanienkrieg. Nachher besuchten wir in Albanien oder haben zweimal Hilfstransport nach Albanien gemacht. Das war ein Bruder aus Amerika in Elbasan, der dort Mission machte, hatte einen Raum, wo so 50 Leute reingingen. Und dann erzählt er, da waren Kosovaren, die flüchteten nach Albanien und er fährt durch die Stadt und sieht dort so eine Sippe gehen und da war eine hochschwangere Frau. Er sagte, ich konnte nicht vorbeifahren, ich habe gestoppt. Ich habe gesagt, habt ihr schon eine Bleibe? Nein. Für mich war es ein Unding, eine hochschwangere Frau, die ohne ein Quartier hat, da hat er sie alle eingeladen. Das waren über 20 Leute, die habe ich später angetroffen. Die wohnten in der Woche in diesem Versammlungsraum. Sonntags morgens mussten sie das alles wieder herrichten und dann waren sie mit in der Versammlung. Ich habe sie zweimal dort getroffen. Was mich so bewegt hat, dass er sagte, als ich die hochschwangere Frau sah, musste ich aktiv werden. Wisst ihr, es ist ganz natürlich. Und wie schlimm das ist, wenn hier steht, es war kein Raum in der Herberge. Haben wir überlegt, was hätten diese Herbergseltern erlebt? Hätten die gesagt, wir haben keinen Platz mehr, aber unser Schlafzimmer, in unserem Sinn zu sprechen, das stellen wir euch zur Verfügung. Was hätten sie erlebt? Denken wir einmal, was dort in jedem Stall alles vor sich ging. Und ich dachte, so ist es genau mit dem Menschen. Wenn er sich öffnet und den Herrn Jesus einlässt in sein Leben, dann erlebt er etwas, was er nirgends und nie sonst erleben kann. Und ja, Geschwister, so sehen wir das, diese Gegenüberstellung, wie ich schon sagte, die ganze Verderbtheit des Menschen, ob in seiner Geburt, kein Schloss, kein Gebäude wäre angemessen gewesen für den Schöpfer aller Dinge. Aber es war kein Raum. Und als er starb, war es, wie ich schon sagte, der schändlichste Platz, den man ihm zur Verfügung stellte. Und dann finden wir, als der Jesus geboren wurde, da wurde die Nacht zum Tag. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtet diese Hirten, die des Nachts ihre Herde hüteten. Es wurde taghell. Sie haben sich erschrocken, denn später sagt der Engel, fürchtet euch nicht, denn ich habe euch eine wunderbare Botschaft, ich sage es mit meinen Worten, zu verkündigen, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, und ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Aber zunächst war es vollkommen ungewöhnlich, diese Hirten, die damals, heute ist das weniger, dass die Hirten, die Schafhirten nachts bei der Hirte bleiben, aber dort war das notwendig. Es war etwas ganz Besonderes. Der Tag, die Nacht wurde zum Tag. Und als Jesus Christus, unser Heiland und Herr, der Schöpfer aller Dinge, am Kreuz von Golgatha stirbt, wie heißt es da? Und es kam eine Finsternis von der 6. bis zur 9. Stunde. Der helllichte Tag wurde zur Nacht. Als Gott mit seinem Sohn abrechnete, als er mit deiner und meiner Sünde beladen war, ich möchte es einmal so sagen, da konnte der Mensch, der gefallene Mensch, nicht zuschauen. Die vielen Zuschauer, ich kann das, muss ich ehrlich sein, das kann ich überhaupt nicht begreifen, dass das ein Gaudi war, wenn am Kreuz einer hingerichtet wurde. Aber die Schaulustigen waren da, und es ist einfach eigenartig, da heißt es, wie ich schon sagte, von der 6. bis zur 9. Stunde kam eine Finsternis. Dort, wo Gott in seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit mit seinem Sohn abrechnete, und ich sage es ganz bewusst noch einmal, mit deiner und meiner Sünde, da konnte der Mensch nicht zuschauen, da war der Mensch außen vor. Und dann lesen wir, dass eine Botschaft aus dem Himmel kam, als, ich habe mich schon daran erinnert, war die Schar der Engel, waren riesig groß, die Gott priesen und lobten und erfüllt waren von dem, was dort auf den Fluren Ephratas geschah. Ohne dass die Engel wirklich die Tiefen dieses Geschehens verstanden haben. Bis hin nach Golgatha, denn wir haben vorhin auch da auf den Hebräer 2 gelesen, das heißt es dann später, die Engel begehrten Einblick zu haben in das, was geschehen ist. Aber sie haben es nie verstanden. Sie haben nie in dieser Gottesferne gelebt, wie du und ich. Und sie konnten das ganze Handeln Gottes nicht verstehen. Aber die waren irgendwie bewegt, dass der ewige Sohn Gottes in diese Welt kommt und sie in Armut und Niedigkeit. Und wenn wir dann dazu Philipper 2 lesen, dann heißt es, er machte sich selbst zunichte. Und der Jesus sagt, selbst niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und als der Jesus am Kreuz von Golgatha starb, und dann ausrief, wir denken an den 22. Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meinen Worten, von mir den Worten meines Gestöhns. Ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Als der Jesus mit deiner und meiner Sünde beladen war, schwieg der Himmel, hüllte der Himmel sich in Schweigen. Es war Nacht und Schweigen. Bitte, das alles hat unser Herr durchlebt und durchlitten für dich und mich, weil es der einzige Weg war, um dich und mich mit einem heiligen und gerechten Gott zu versöhnen. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Aber was es für ihn bedeutet hat, Geschwister, das vermögen wir nicht zu ermessen und zu erfassen. Und doch, Geschwister, sollten wir den Herrn immer wieder bitten, dass er uns die Augen unseres Herzens öffnet, damit wir tiefer einblicken. Wenn es zum Beispiel in Epheser 3 heißt, dass wir erkennen sollen, die Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes, ihre Länge, ihre Breite, ihre Höhe, ihre Tiefe. Wisst ihr, ich habe mir da einmal Gedanken gemacht über diese Aussagen. Da kam mir so eine Möglichkeit. Die Länge, da dürfen wir daran erinnern, dass du und ich auserwählt sind in Christus vor Grundlegung der Welt. Und die Breite, denken wir an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und immer, der jetzt gerade oder nicht nach Brasilien geht, also ich bin auch dreimal in Brasilien gewesen, das hat mich einfach fasziniert in den Versammlungen, wie bunt diese Versammlungen waren, wie man das bei uns sagt. Nicht für eine Kultur, nicht für eine Sprache, nicht für Intelligente oder Intellektuelle oder für einfache Menschen, die keine Bildung haben, alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist keiner ausgeschlossen. Das ist die Breite von einem Ende der Erde zum anderen Ende. Gottes Liebe gilt für alle, gilt für die ganze Welt. Ich zitiere ganz bewusst nochmal den Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde. Das ist die umfassende, weltumfassende Liebe Gottes, die dort auf Golgatha sichtbar und wirksam ist. Und dann heißt es die Tiefe und die Höhe. Geschwister, aus tiefster Tiefe, aus tiefster Gottesferne, die nicht tiefer sein konnte, hat er, unser Herr, uns erlöst. Denken wir wiederum an Epheser 2. Ja, heute Morgen den Anfang gelesen und heißt es später, ohne Gott in diese Welt, ohne Gott und ohne Hoffnung, fern von allem Leben Gottes. Das ist unser Teil von Natur, ausnahmslos. Da kann sich keiner irgendwie herauswinden, aber so war das bei mir nicht ganz. Geschwister, wir sollten uns einfach dessen bewusst sein, wenn wir gerade in unseren Tagen von grausamen Brutalitäten lesen und hören. Geschwister, dann sollten wir uns dessen bewusst sein, das ist mein Herz. Ich war in der Lehre. Da begann die sogenannte Bader-Meinhof-Gruppe aktiv zu werden. Meine Kollegen waren empört mit Recht über dieses Vorgehen. Und ich war ja Lehrling. Dann sagte ich einem Gesellen, hör mal, ich will dir ein Beispiel nennen. Wir arbeiten jetzt hier zusammen. Ich bin unachtsam. Du klemmst dir die Finger, weil ich unachtsam bin. Da liegt dort ein Hammer. Denkst du, ich könnte dem gerade den Hammer in die Rippen hauen. Tust du das? Nein. Hast du das gedacht? Ja. Siehst du, erkennt unsere Gedanken von ferne. Geschwister, wenn es durch die Gnade Gottes in meinem und in deinem Leben nicht zu diesen Brutalitäten, diesen schrecklichen Auswüchsen der Sünde gekommen ist, dann ist es die Gnade Gottes, nichts anderes. Die Gnade Gottes, die uns bewahrt hat. Wir singen ein Lied, ich hatte nichts als Zorn verdient und darf mich Gottes Güte freuen. Er hat mich mit sich selbst versöhnet. Er wusch durch Jesu Blut mich rein. Einst Gottes Feind, nun Gottes Kind. Erbarmung hat sogar zu treu gemeint. Gewiss, es sind nur die Erbarmungen Gottes, die uns bewahrt haben, dass wir nicht, ich glaube nicht, dass hier einer ist, der je hinter Gitter war, dass wir nie dahin gekommen sind. Aber wir müssen einfach sehen, das ist mein Herz. Da gibt es keine Ausnahme. Ausnahmslos sind wir verdorben. Wir sind verloren. Wir sind verdorben von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und wir bedürfen der Gnade Gottes, die uns in Christus Jesus zuteil geworden ist. Und darum musste Gott schweigen, als der Sohn seiner Liebe. Und das, Geschwister, das können wir sicherlich hier nie erfassen, wie innig die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn war und was es für den Vater bedeutete, seinen Sohn dahin zu geben. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der das Buch von Kate Green gelesen hat, Kompromisslos, aber wir singen ein Lied, Er ist der Erlöser, 166, Jesus, Gottes Sohn. Das hat Melodie Green gedichtet, die Frau des Bruders, der mit 28 Jahren mit zwei Kindern bei einem Kleinflugzeugunglück zu Tode kam. Seine Frau, sie hatten damals drei Kinder, war mit einem Kind schwanger, was dann ein Vierteljahr später geboren wurde. Und in ihrem Buch schreibt Melodie Green, übrigens ein sehr, sehr wertvolles Buch von diesen beiden, die so völlig aus der Nacht zum Licht geführt wurden und einen Eifer hatten für ihren Herrn und Heiland, wie sie früher für Satan, den Fürsten dieser Welt, für den sie gesungen und Konzerte gegeben haben, hatten. Melodie Green schreibt, was mich total überwunden hat. Da kam ein Bruder, ich weiß nicht woher, ist auch egal, und hat aus alter Zeit aus Amerika eine Begebenheit geschildert. Da war eine Hängebrücke, die dann hochgezogen wurde, damit die Schiffe unten mehr Platz hatten. Dieser Mann war Wärter in dieser Anlage, saß in einem Glashaus und es kam die Ankündigung, dass der Zug kommt. Dann musste er die Brücke runterlassen, weil da sonst ein Riesenunglück geschehen wäre. Er ist gerade dabei, das zu tun. Er schaut aus dem Fenster und sieht seinen kleinen Sohn im Getriebe. Das waren so Halbmonde und dann ein Zahnrad, das war das alte System. Da sieht er seinen Sohn in diesem Getriebe spielen. Er hat es nicht mitgekriegt, dass er ihm nachgegangen. Wahrscheinlich wohnt er nicht weit weg. Jetzt hat er nur noch wenige Sekunden Zeit. Es war unmöglich, dass er noch seinen Sohn retten konnte. Er musste sich entscheiden. Was mache ich? Lass ich die Brücke runter, ist mein Sohn absolut zerquetscht. Lass ich sie nicht runter, werden 180 bis 200 Leute den Tod finden. Er hatte nur wenig Zeit, sich zu entscheiden. Und er entschied sich, dass er die Brücke runterlässt. Ich weiß, wenn man das überdenkt, dann geht es einem durch und durch. Dann kommt der Zug vorbei Und der Wärter steht da und rauft sich die Haare. Und die Zuggäste, die Einblick hatten in dieses Häuschen, meinen, er würde ihnen winken. Alle sind im Zug am Winken. Sie wussten nicht bis dahin, was dort geschehen ist. Und diese Begebenheit hatte der Bruder angewandt und hat gesagt, es ist ein kleines Abbild dessen, was Gott getan hat, indem er seinen einzig vielgeliebten Sohn in diese Welt sandte. Geschwister, können wir das begreifen, wenn der Schreiber im Jesaja schreibt in 53, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Kannst du das begreifen? Ich nicht. Ich denke, wir können alle nur staunen. Und da gibt ein schönes Lied, das haben wir in meiner Jugend als Geschwister auch im Zelt schon gesungen. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Ich zittere, bedenke ich, was Jesus für mich getan hat. Als er aus dem Himmel herniederkam, sich meines rebellischen Herzens so treu annahm. Ja, das ist wunderbar, dass Jesus für mich starb. Hat er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt. Wunderbar ist das. Und die Geschwister, ich darf euch sagen, dass ich oft bete, Herr, schenke, dass ich das Staunen nicht verlerne. Dachte dabei, wenn man jemanden besucht, der irgendwo in einem Haus wohnt, vielleicht eine schöne Terrasse oder Balkon hat mit einem herrlichen Panorama, man ist ergriffen, man ist irgendwie fasziniert davon. Aber die Leute, die dort wohnen, ich möchte nicht sagen, dass sie das nicht mehr sehen, aber sie packt das nicht mehr so. Sie sehen jeden Tag dieses Panorama. Morgens, wenn sie die Augen aufmachen bis abends, dass es dunkel wird, oder sie machen die Augen zu. Sie berührt das nicht mehr so. Geschwister, in dieser Gefahr stehen wir, dass uns das nicht mehr so berührt und nicht mehr so unter die Haut geht und nicht mehr, darf ich das so sagen, wirklich angreift, dass wir wirklich ergriffen sind. Und Paulus bringt das im Philipperbrief, eine Stelle, die mich immer wieder fasziniert. Ich könnte sie auch ausführlich zitieren, weil sie mir so wertvoll ist, aber ich will sie lesen. Da schreibt Paulus im Philipper 3. Ja wirklich, Vers 8, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die aus dem Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Das war sein Wunsch, das war mein tiefster Herzenswunsch. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, zu erkennen, was es seinen Heiland, seinen Herrn gekostet hat. Und dann heißt es weiter, und in seinem Tode gleichgestaltet zu werden, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Dann kommt eine Aussage, die fasziniert mich, Geschwister. Wenn Paulus sie geschrieben hätte, ihr müsst nur auf mich sehen. Ich habe das alles schon erfasst. Ich bin perfekt. Aber Paulus sagt völlig anders. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Mir macht das Mut. Und Paulus sagt, auch ich brauche es immer wieder neu, davon ergriffen zu werden, was auf Golgatha geschehen ist, davon ergriffen zu werden, was es den Ewigen gekostet hat, den, der die Wonne seines Herzens war. Wir müssen uns einfach das einmal vorstellen. Als unser Herr in diese Welt kam, als wahrer Mensch und Gottes Sohn, wohlbemerkt, Das stand er in den gleichen Bedingungen wie Adam. Und er war der erste Mensch und der zweite und letzte Adam, der in allen Dingen dem entsprochen hat, wie der ewige, lebendige Gott sich das, ich darf sagen, das mit meinen Worten vorgestellt hat. Es ist der Beweis davon, bei der Schöpfung heißt es, das war alles sehr gut. Auch die Schöpfung des Menschen. Der Jesus hat das bestätigt, indem er in Gleichgestalt wie Adam in diese Welt kam. Aber wir haben das heute Morgen gelesen, dass er ohne Sünde blieb. Bei all den Anfechtungen, wo Adam gefallen ist, hat unser Herr in absoluter Weise unter Beweis gestellt, wie vollkommen der Schöpfung, wie vollkommen die Geschöpfe sind, inklusive des Menschen, dass es nicht daran lag, wie man so spöttig sagt, nun, Gott hat das nicht gepackt, Menschen zu schaffen, die dem widerstehen konnten. Der Jesus hat widerstanden. Denken wir an das Matthäus-Evangelium, die Versuchung in der Wüste. Christe, das ist der Beweis. Diese Versuchung in der Wüste war das Stärkste, was Satan aufzubieten hat. Und der Jesus blieb rein. Es steht geschrieben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und was das für Gott bedeutete, können wir nicht fassen. Aber Geschwister, wir dürfen ein wenig da eindringen. Wir dürfen den Herrn bitten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen, von der Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit alles Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Heißt es weiter, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist die Wahrheit personifiziert. In Christus ist die Wahrheit wirklich absolut geworden. Ich bin dazu geboren und dazu in diese Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer ist die Wahrheit? Der ewige Gott ist die Wahrheit. Und Gott hat Jesus hat bezeugt durch sein Leben, wie wahr Gott ist in allem, was er niedergeschrieben hat und dass er nicht den Menschen überfordert hat, als er ihn in den Garten Eden stellte. Der Jesus hat weit höhere Versuchungen und menschlich gesagt schlimmere Versuchungen durchlebt und überlebt und hat Satan in die Flucht getrieben. Denken wir an diese drei Aussagen. Wenn du vor mir niederfällst, werde ich dir all diese Reiche geben. Da sagt der Herr, du sollst deinen Gott, deinen Herrn allein anbeten. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht missbrauchen, wenn es ging um Steinen zu Brot zu machen. Geschwister, das ist wunderbar. Und was das für Gott bedeutete, dass er wirklich ein Mensch war, da dürfen wir davon ausgehen und dürfen das wirklich sagen, weil der Jesus spricht vom Sohn des Menschen und in vielen Facetten wird uns mitgeteilt, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Und was das bedeutete für Gott, dass da ein Mensch über diese Erde geht, der in absoluter Abhängigkeit von Gott lebt. Er konnte sagen, meine Werke, denken wir an Johannes 10, meine Werke sind nicht mein, meine Worte sind nicht mein, alles, was ihr seht in und an mir, ist das, was der Vater in mir wirkt. Noch heute Morgen haben wir gelesen, Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er die Welten gemacht hat. Er, der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Abglanz der Herrlichkeit Gottes und Abdruck des Wesens Gottes. Geschwister, und deshalb konnte Jesus sagen, wer mich gesehen hat, als der Philippus erstaunt sagt, zeig uns den Vater. Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und ihr habt mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Geschwister, wenn wir unseren Herrn anschauen in seinem Wort, schauen wir, ich sage das einmal menschlich, schnurstracks in das Angesicht unseres Vaters. Wenn wir seine Herrlichkeit schauen, schauen wir die Herrlichkeit des Vaters. Wenn wir seine Liebe schauen, sein Erbarmen, was so sichtbar wird in seinen Erdentagen, dann schauen wir in das Herz Gottes. Das, was er gelebt, was er geredet hat. Jesus Christus ist der Vater. Und wenn wir das alles bedenken, dann können wir nur ahnen, was es bedeutete. Was es heißt, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wisst ihr, das Ganze war nur möglich. Oder, ja, ich möchte sagen, möglich, weil Gott wusste, dass es keinen anderen Weg zur Erlösung gab. Richard Müller hat einmal gesagt, die meisten werden ihn noch kennen. Diese Aussage habe ich mir kurz gemerkt. Ohne Gottes Gerechtigkeit wäre das Kreuz nicht notwendig gewesen. Da hätte er 5 Grad sein lassen können oder durch die Finger schauen, wie man so sagt, im natürlichen Leben. Aber, und dann heißt es weiter, sagt Richard Müller weiter, und ohne Gottes Liebe wäre Golgatha nicht möglich gewesen. Dort ist mit in vollem Umfang die Liebe Gottes sichtbar. Geschwister, wenn wir das alles überdenken, dann soll das uns motivieren, diesen wunderbaren Herrn immer wieder anzuschauen und auch seiner Einladung zu folgen, wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, tut dies, bis ich komme. Es ist der Wunsch, das Sehnen seines Herzens, dass wir Gemeinschaft mit ihm sagen, mit ihm haben. Wisst ihr, wir wollen einfach einmal überlegen, wenn der Chef uns einladen würde, nun nicht mehr alle oder vieles hatten, hätte ich gesehen, keinen Chef mehr, ich auch nicht, außer meiner Frau, aber wenn ein Chef seine Leute einlädt, dann muss es schon ein triftiger Grund sein, wenn er dieser Einladung nicht folgt. Das wäre eine Beleidigung. Oder stellt uns vor, wir würden zu einem Bankett, wo die Bundeskanzlerin uns einlädt. Wer würde nicht folgen? Würde sagen, das kann ich nicht machen. Ich muss dieser Einladung folgen. Und wenn der Höchste, der Herr aller Herren, der König aller Könige, dich und mich einlädt, Schwester, sollte es nicht unser Herzenswunsch sein, dieser Einladung zu folgen? Und Paulus sagt hier weiter, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, dass ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, und ich denke auch gerade, wie wir sagen, beim Brotbrechen oder Mahl des Herrn, dürfen wir immer wieder neue Schönheiten unseres Herrn erkennen und dürfen ihn auch bitten, Herr, wenn es Sonntagmorgen oder Samstagabend ist, Herr, lass mich etwas in der Gemeinschaft deines Volkes von deiner Schönheit, Größe und Herrlichkeit erfassen. Lass mich wachsen, wie Paulus sagt, in der Erkenntnis seines Sohnes. Und wisst ihr, das ist so gewaltig, dass wir das überhaupt nicht fassen können, dass wir das nicht erklären können. Und Christoph, wenn wir dann eine andere Passage sehen. Wir alle wissen um den Einzug unseres Herrn in Jerusalem, wo man die Kleider ausbreitet und Palmzweige, als unser Herr auf einem Esel geritten kam. Was rufen die Menschen? Hosianna, dem Sohne Gottes, des Höchsten, Geschwister, als er aus Jerusalem auszieht, was ruft der Mensch? Kreuzige, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der Mensch, der sich die ganze, ich wiederhole mich ganz bewusst, die ganze Verderbtheit des Menschen, wenige Stunden vorher hat man gerufen, Hosianna, dem Sohne Gottes. Und dann ruft man, kreuzige, kreuzige ihn. Und dann, wenn wir an den Spott denken, Geschwister, und darüber nachdenken, dass Jesus alles wusste, das, was bei Jesaja, im 50. Kapitel heißt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Geschwister, ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem Bruder, der zum Glauben gekommen ist, der in einer ein Stück weit asozialen Familie aufgewachsen ist. Als er seinen 8. Geburtstag hat, freut er sich und hofft, dass er ein Fahrrad bekommt. Am Morgen ist er sehr enttäuscht und spricht seinen Vater an, Vater, ich habe doch Geburtstag. Ich hatte mir so gewünscht, ein Fahrrad zu bekommen. Was macht der Vater? Er speit den Jungen ins Angesicht. Seine Tränen fließen und er schreibt, die Tränen haben sich mit der Spucke vermischt. Die größte Erniedrigung, angespien zu werden, ist schon schlimm, aber ins Angesicht gespien zu werden. Und Geschwister, unser Herr wusste, wer das war. Er wusste nicht nur, dass das passierte. Er wusste, wer das tun würde. Die mit mir das Brot aßen, haben ihre Verse wieder mich erhoben. Geschwister, ich denke, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Das können wir nicht fassen. Aber wir müssen wissen, dass der Sohn des Menschen weiß, was im Menschen ist. Und er wusste, wie ich schon sagte, wer ihn in die Dornenkrone aufsetzen würde. Er wusste, wer das Rohr in seine Hand nahm, um auf sein Haupt zu schlagen. Er wusste all den Spott. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Dann wollen wir an dich glauben. Und dennoch hat der Herr ausgeharrt, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Geschwister, es ist unfassbar, die Größe und Herrlichkeit unseres Herrn. Und es ist unfassbar, wir können das nicht erklären, das, was der Schreiber im Philipperbrief im 2. Kapitel sagt. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in der Gestalt wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Aber Geschwister, später kommt dann die Antwort, darum hat Gott ihn erhoben. Dieses Opfer hat in allen Stücken das Herz des Vaters erfüllt. Auch das können wir nicht fassen, aber Christoph, wir gehen einem Tag entgegen, wo wir das erfassen werden, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Christoph, dann werden wir erfassen, was es für einen heiligen Gott, den Vater war, seinen Sohn zu zerschlagen, ihn leiden zu lassen. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, könnt ihr euch vorstellen, die Schar der Engel dort auf den Fluren Ephratas, wie die entschuldige, wenn ich das so menschlich sage, gefiebert haben auf ein Kommando, dass sie einschreiten konnten, dem Treiben der Menschen ein Ende setzen. Ein einziger Engel hätte alle diese Widersacher, diese Schmäher umbringen können. Das zeigt uns das Alte Testament ganz klar. Aber es war nicht der Ratschluss Gottes. Der Ratschluss Gottes, Geschwister, war, dass er leiden sollte, bis zu dem Augenblick, wo er rufen konnte und gerufen hat, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ist dann also dann die Maria Magdalena am Grabe ist, eine wunderbare Aussage, und sie weint, weil sie den Herrn nicht finden. Da kommt einer, wo sie meint, es ist der Gärtner, und er fragt sie, Maria, warum weinst du? Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Maria, was suchst du den Lebendigen bei den Toten? Das ist der Triumph von Gott, Golgatha, der keine Sünde kannte, der sich für uns, für dich und mich zur Sünde machen ließ, hat dort am Kreuz im Golgatha den Triumph über die Sünde dokumentiert, indem er siegreich auferstanden ist. Wir singen in einem Lied, Jesus lebt, er hat gesiegt. Und ihr wisst, ich noch an ein Lied erinnern, was mich immer wieder sehr beeindruckt. Früher hat man es hin und wieder gesungen, in unserem Buch ist es leider nicht drin. In des Ölbergs Garten kniet er, Schweiß bedeckt sein Angesicht, ringen dort mit deinen Sünden, rühr dich solche Liebe nicht. In dem Richthaus vor Pilatus steht der Heiland dorngekrönt, mit dem Purpurkleid geschmücket, sehr verachtet und verhöhnt. Und die Menge kommt zusammen, rufet, kreuzge ihn, gib uns Barabbas, den Mörder, weg mit diesem Kreuz, geh ihn. An das Kreuz schlug man den Heiland, ihn, der ohne Schuld und Reim. Sag, was willst du tun mit Jesus? Was soll deine Wahl heute sein? Das ist eine Frage für uns alle. Der Refrain, der eigentlich nach jeder Strophe gesungen wird, bringe ihm doch deine Sünden und dein schuldbeladenes Herz, dann wirst Fried und Ruhe finden. Jesus heilet allen Schmerz. Oder wir als Gläubige könnten sagen, bringe ihn den Dank und Anbetung, denn er trug dort meine Schuld. Er wurde dort ans Kreuz geschlagen, damit wir Frieden hätten. Das bleibt uns als Gläubige, als Kinder Gottes, den Dank und die Anbetung. Wir wollen uns fragen, wie oft treibt uns diese ganze Wahrheit in die Anbetung? Das können wir nicht begrenzen auf eine Stunde in der Woche. Geschwister, das ist der Höhepunkt. Am Sonntagmorgen, das ist der Höhepunkt, das soll der Höhepunkt sein, wo wir ihn anbeten, in der Gemeinschaft seines Volkes. Und wir wollen uns einfach fragen, wie oft gelingt es dem Geist Gottes, uns in die Anbetung zu führen, im alltäglichen Leben, zu Hause. Er ist es wird. Und der Jesus hat es so wunderbar zum Ausdruck gebracht mit bei der Frau am Jakobsbrunnen. Der Vater sucht Anbeter. Geschwister, mich bewegt das sehr, denn wem sagt er das? Wenn er das seinen Jüngern gesagt hätte, der Vater sucht Anbeter, hätten wir das vollkommen einordnen können. Aber er sagt es einer Frau, zu der er vorher gesagt hat, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dieser Frau sagt er, der Vater sucht Anbeter. Und Geschwister, diese Frau wurde eine Anbeterin. Sie ließ ihren Krug stehen, als sie von diesem lebendigen Wasser getrunken hat. Ohne Scham, ohne Scheu stürmt sie in die Stadt zurück, wo sie wahrscheinlich vorher in der Mittagshitze an den Brunnen gegangen war, wenn sie wenig Kontakte hatte aus Scham. Jetzt war alle Scham dahin, denn sie hatte einen, der für ihre Sünde einstand und konnte in die Stadt gehen und verkündigen, ich habe den Messias gefunden. Ist dieser nicht der Messias? Und die Menschen ließen sich von dieser Frau einladen, die eigentlich doch so verachtet war. Sie hatte eine Ausstrahlung. Sie haben gespürt, da ist etwas passiert. Schwester, möchte so sein bei dir und mir, dass wir etwas ausstrahlen von dem, was Gottes Geist, Gottes Liebe in uns wirkt, dass Menschen aufmerksam werden. Ich könnte da einige Beispiele erzählen, die ich in Büchern gelesen habe, wo Männer oder Frauen einfach angezogen wurden von der Ausstrahlung von einem Menschen, wie bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und nachher sagen sie, wir glauben nicht mehr nur wegen deinem Zeugnis. Sie hatte sie gezogen zu dem Herrn und sie hatten selbst den Herrn erlebt und waren überwältigt und glaubten, dass er der Messias, der Retter der Welt ist. Geschwister, das ist unser Herr. Lasst uns ihn wirklich immer wieder neu anbeten und ihm Ehre geben, ihm folgen, ihm dienen und ihm nachfolgen zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.